Liebe Community, wir begrüßen euch heute ganz herzlich zum Just Network League of Legends Podcast Nummer 2. Dieses Mal wieder mit dabei der Tex und wir haben uns einen sehr kompetenten Interviewpartner geholt, nämlich den Yellow Pete.
Hallo.
Ja. Tex mag auch nicht Hallo sagen heute.
No, ich habe auch letztes Tschüss gesagt.
Okay, stimmt, du hast letztes Mal kein Tschüss gesagt. Ja, gut, dann heute auch ohne Hallo.
Ja, das fällt mir halt immer so schwer, mich zu verabschieden.
Ja, ihr müsst wissen, liebe Community, Tex ist ein sehr schüchterner Mensch, der hat Schwierigkeiten, aus sich rauszugehen.
Ja, ich spreche auch generell keine Leute an.
Ja, also wir haben uns für heute als Thema nicht League of Legends selber rausgesucht, sondern einen Profispieler, nämlich den Yellow Pete von CLG EU, wie vorher schon erwähnt, der unter anderem auch bei den World Championships mitgespielt hat, über die wir ganz viel berichtet haben, falls ihr das mitbekommen haben solltet. Und wir werden das Ganze heute in einem Interviewformat aufnehmen und werden das nach Möglichkeit auch so führen, dass auch ihr als Neueinsteiger bzw. Wiedereinsteiger oder komplette LOL-Frischlinge die Chance habt, da was zu verstehen. Ja, beginnen wir mal. Ich meine, mich, Eidechse und Tex kennt ihr ja mit Sicherheit.
Sollte man ja jetzt schon das ein oder andere Mal mitbekommen haben.
Die meisten werden wahrscheinlich auch Yellow Pete schon irgendwie kennen, zumindest aus dem Stream. Wir beginnen da trotzdem mal mit einer kleinen Vorstellung von Pete selber. Du bist derzeit bei CLG EU unter Vertrag, spielst dort professionell League of Legends und residierst überall auf der Welt. Magst du selber was erzählen oder soll ich dich gleich löchern?
Ja, sicher. Ehe du alles vorwegnimmst. vielleicht ein bisschen was Persönliches. Ich bin 23 Jahre, komme ursprünglich aus Hannover und habe die letzten 4 Jahre in Hamburg gewohnt zum Studium, Informatikstudium. Und ja, seit Anfang diesen Jahres spiele ich eben für Counter-Strike Gaming Europe. Und habe da so an einigen Turnieren und Reisen und so weiter teilgenommen.
Ja, stellt sich natürlich für viele die Frage, wie bist du eigentlich zu League of Legends gekommen? Weil ich sag mal, man steht ja nicht morgens auf und sagt, so ab heute spiele ich mal LOL, sondern Mensch. Das ergibt sich ja irgendwie.
Ja, ich schätze mal so wie wohl die meisten, einfach durch Hörensagen. Und zwar hatten wir. Ich und meine Kommilitonen aus dem Studium hatten vorher schon Dota gespielt, regelmäßig und jetzt einfach nur aus Spaß, nicht irgendwie professionell oder mit großen Ambitionen, sondern einfach nur so. Und ja, als dann League of Legends rauskam, haben wir das einfach als Alternative ausprobiert. Das war vor ziemlich genau 3 Jahren. Okay. Und seitdem habe ich sehr viel Spaß im Spiel gefunden und bin eben immer noch dabei.
Und das sagt, sehr erfolgreich.
Ja, wenn man jetzt sagt League of Legends, man fängt ja nicht als Profi an, sondern das schaukelt sich ja hoch. Wie ist es denn dann vom, ich spiele mal nach der Uni heute mal eine halbe Stunde zum professionellen Spielen gekommen?
Also anfangs gab es ja so eine professionelle Szene, wie es sie heutzutage gibt, noch überhaupt nicht. Das Spiel war bei weitem nicht so groß, nicht so viele Spieler und es gab eben kaum Turniere oder sonst was. Das heißt, anfangs habe ich es komplett freizeitmäßig gespielt. Ich hatte aber eigentlich immer schon sehr viel Spaß an dem Spiel und fand auch, dass ich irgendwie ganz traurig daran war, sag ich mal. Und habe das dadurch dann einfach weiter verfolgt. Und letztendlich ist das Spiel halt aufgrund, gewissermaßen eigentlich aufgrund von Riot sehr, sehr groß geworden. Und ja, dann ergeben sich Möglichkeiten, da professionell was zu machen. Channel edited. Und ich habe es eigentlich, also ich habe niemals darauf hingearbeitet oder so. Ich habe nicht mich hingesetzt und gesagt, da will ich jetzt irgendwie professionell für spielen, sondern ich habe es einfach immer nur sehr, sehr gern gespielt. Ich habe viel mit Leuten gespielt, die ich irgendwie über das Spiel kennengelernt habe. Da der Teamaspekt auch irgendwie, ich fand den Teamaspekt irgendwie interessanter als bei Dota und dann daher ja, einfach viel gespielt. Und irgendwann haben wir mit den Teams dann auch mal in Turnieren teilgenommen und das hat sich so ein bisschen aufgeschaukelt. Und zuletzt wurde ich dann eben für CLG gefragt, ob ich mitmachen will.
Du hast halt gesagt, ja, ich habe gerade nichts anderes vor.
So einfach kann es gehen.
Ja, das war schon eine ziemlich große Chance. Also ich war, man muss dazu sagen, ich war ein bisschen so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Denn eben, dass in dem Moment jetzt gerade eine Botlane gebraucht wurde, so, das hätte halt auch zu einem anderen Zeitpunkt sein können. Und als ich bei CLG eingestiegen bin, hatte ich auch eine Gruppe von Leuten, mit denen ich eigentlich gerade bilden wollte. Und wir waren sozusagen kurz davor, auch unter Vertrag zu gehen, aber dann kam eben das Angebot von CLG rein und das, ja, habe ich mir nicht entgehen lassen.
Ja, ist halt dann sagt man nicht nein. Anderes. Ja. Mm. Okay, ihr wart jetzt dieses Jahr eine ganze Zeit lang in Korea, wenn ich das richtig weiß.
Das ist richtig, seit Anfang Juli. Also jetzt Anfang Juli sind wir zum ersten Mal nach Korea und dann am 10. September, meine ich, sind wir letztendlich, nee, doch, ja, 10. September sind wir letztendlich wieder zurück.
Jetzt ist es ja so, in Korea ist ja, für diejenigen, die das noch nicht wissen, ist ja Gaming was ganz anderes. Ihr müsst euch Gaming dort vorstellen, ein Profispieler hat dort etwa den Berühmtheitsstatus von einem Fußballspieler in Deutschland. So Pi mal Daumen.
Das kann man so sagen. Aber hauptsächlich in StarCraft, aber auch generell hat es einen höheren Stellenwert oder ist, sagen wir mal, gleichwertiger zu traditionellen Sportarten, als es jetzt hierzulande ist. Es gibt auch Fernsehübertragungen. Zum Beispiel wurde das Turnier, das wir da gespielt haben, auch im Fernsehen übertragen, was jetzt in Europa noch, sag mal,
nicht denkbar ist.
Nicht unbedingt undenkbar, aber doch in relativ weiter Ferne noch liegt.
Ja, es wird auch wahrscheinlich verhältnismäßig nicht lohnenswert sein, da unsere Rentnergesellschaft doch eher Wetten, das schaut, anstatt League of Legends Championships.
Oder diverse gestrittete Doku-Shows.
Ja, mitten im Leben.
Ja.
Seid ihr da dann auch richtig abgefeiert worden oder wart ihr halt dort, sag ich mal?
Also die ersten Spiele, alles bis zum Finale, war in so einem relativ kleinen Fernsehstudio. Da waren auch jede Menge Leute, Fans so, aber das war jetzt noch nicht, das war halt hauptsächlich, um das für die, also einen guten Platz zu haben für die Produzenten quasi, das durchzuziehen. Und dann zum Schluss, das Finale war natürlich relativ pompös auf so einer Freilichtbühne mit irgendwie 10.000 Leuten oder so. Ich habe da jetzt keine genauen Nummern, aber da waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute und ja, die Begeisterung war ziemlich, ziemlich hoch.
Seid ihr denn auch mal so auf der offenen Straße, wenn ihr da, was weiß ich, mal einkaufen gegangen seid, sind da auch mal Leute angekommen und meint so, ey, hier, du bist doch der und der? Oder war das jetzt eher gemäßigt?
Das ist sehr gemäßigt, aber es ist passiert, ich glaube, 3-4 Mal, als wir komplett mit dem Team unterwegs waren, dass Leute uns angesprochen haben und irgendwie, weiß ich nicht, ein Foto machen wollten oder sowas. Aber jetzt in Deutschland zum Beispiel, also ich als Spieler werde nie erkannt auf der Straße. Also
okay. Es sei denn, es ist
Games. Kann man sich das nicht vorstellen. es sei denn natürlich direkt bei Events, so da sind halt auch Leute, die das Spiel interessieren, in höherer Dichte anzutreffen, die kennen einen dann schon manchmal, aber jetzt einfach, wenn ich irgendwie in den Supermarkt gehe oder so, ist die Chance, dass ich angetroffen oder dass ich angesprochen werde darauf, doch zu klein, als dass sie jemals in Aktion getreten wäre.
Okay, wenn wir jetzt gerade so diesen Fame auf Events ansprechen, hattest du schon mal den Fall, dass da jetzt jemand wirklich komplett durchgedreht ist? Ist jetzt mal unabhängig wo und dann wirklich da stand, was weiß ich, so von wegen, ich habe Yellow Pete angefasst, ich wasche meine Hände nicht mehr oder...
Oder ob du mal mit Unterhosen vielleicht beworfen worden bist. So.
Ja, irgendwie sowas, so ein Fame-Hype.
Nicht Unterwäsche. es gab doch einige sehr, sehr witzige Geschenke und so. Okay. Manche Leute sind ja extrem, also man merkt, dass sie extrem nervös sind und extrem aufgeregt einzutreffen. Das ist schon witzig, so, weil du Weil du selbst eigentlich, ich meine, ja, okay, du bist irgendwie bekannt in der Szene, aber man findet sich jetzt nicht irgendwie als große Berühmtheit und dann steht da jemand, der irgendwie kaum ein Wort rausbringt und der kaum in die Augen gucken kann, das ist schon ein bisschen komisch, aber das ist schon eher die Ausnahmefall. Also die meisten Leute sind da ganz normal. Ich sag mal auf einem Level, ja.
Du hattest ja eben die Fangeschenke angesprochen. Was war denn so das verrückteste Geschenk, was du so bekommen hast von den Fans?
Das verrückteste Geschenk zum Geburtstag aus Taiwan. Hat aus Taiwan ein Fan mir ein Geburtstagslied gesungen, auf Deutsch. Ja. Das war sehr interessant, das hatte ich bei Facebook dann drin. Und irgendwer hat mir noch ein paar Handschuhe gestrickt. War auch sehr interessant.
Das ist und doch dann sehr nett.
Als wir in Taiwan waren und unser Fan-Meeting da gemacht haben, da gab es auch so einige Mitbringsel. Einer hatte dann eine Tasche voll Bier dabei.
Ja gut, so muss das.
Alle möglichen gemalten Poster und so. Also, ja, es ist schon interessant, was sich die Leute so für Mühe geben.
Ja, jetzt waren wir vorher kurz bei Korea. Das Asiatische, ich verallgemeine das jetzt mal ganz pauschal und baue wieder Klischees auf. Das asiatische Gameplay unterscheidet sich ja relativ stark zum europäischen bzw. amerikanischen, also zum westlichen Gameplay. Die spielen ja meistens deutlich aggressiver. Ist es dort auch so gewesen oder tritt es jetzt nur, weil an World Championships hat man es jetzt halt im Speziellen gesehen, die ganzen asiatischen Teams waren halt wahnsinnig aggressiv im Vergleich jetzt zu den anderen. Ist es dort generell so und passt man sich dann da einfach an oder?
Also anfangs war der Unterschied noch heftiger sozusagen. Als wir zuerst angekommen sind, war quasi der Kontrast zwischen dem, was wir vorher erlebt hatten und dem, was wir da erlebt haben, noch stärker. Inzwischen hat sich das so ein bisschen angeglichen. Das war auf jeden Fall ein Gewöhnungsprozess. Also muss man halt erstmal mit klarkommen. Es ist nicht, ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich irgendwie jetzt die bessere Strategie ist, aber es ist definitiv sehr anders und man muss sehr viel schneller gute Entscheidungen treffen im Spiel.
Ja, also die ganzen Rush-Taktiken und Zeug stammen ja von dort, ne?
Gewissermaßen, ja.
In jedem Spiel jetzt, auch StarCraft 2 oder sonst was, das ist alles bei denen auf dem Buckel irgendwie gewachsen.
Ja. Ja, da haben sie sich auf jeden Fall einige, waren sie eigentlich relativ innovativ dafür, dass das Spiel da noch nicht so lange ist wie bei uns oder in Amerika.
Ja, wobei ich habe schon gehört, dass es da an, also so schon an StarCraft rankommt, von den Zuschauerzahlen her und vom Bekanntheitsgrad.
Ja, es boomt jetzt extrem. Also in Korea wächst es extrem und die Sache da ist auch, dass die Teams so von der Ernsthaftigkeit und von der Professionalität einfach noch einen Schritt voraus sind, muss man ganz deutlich sagen. Also im Vergleich zu den meisten europäischen und nordamerikanischen Teams sind die einfach mit viel mehr Ehrgeiz und Mühe dabei, also was so Trainingszeitpläne angeht und gibt irgendwie kaum ein Team, was da nicht zusammen wohnt und solche Sachen. Also gut, das war schon ziemlich beeindruckend. Also wir kamen dahin und wir waren gewohnt aus Europa, dass wir irgendwie abends so ein paar Stunden spielen konnten mit anderen Teams und über den Tag vielleicht Solo-Queue, aber sonst war es halt, weil irgendwie kein anderes Team verfügbar war einfach. Und in Korea, wenn du die Teams kanntest, konntest du täglich quasi Zeitplan machen, wo du einfach von morgens bis abends nur Scrims spielst, weil immer jemand irgendwie da war, um zu spielen. Das ist schon extrem.
Das übt dann natürlich auch, sag ich mal, wesentlich besser, wenn man gegen eingespielte Teams spielt, als wenn man jetzt irgendwie 3 Stunden am Tag gegen Teams spielt und den Rest des Tages nur Solo-Queue macht, weil das ist dann ja doch schon eine andere Hausnummer.
Ja, ist es, durchaus. Auch wenn ich nicht sagen würde, dass jetzt durchgehend zu spielen, also einfach von morgens bis abends jeden Tag, auch wenn es Scrims sind, jetzt irgendwie den optimalen Effekt immer hat. Man braucht so ein bisschen eine Balance schon, aber ja, zumindest die Möglichkeit zu haben, doch äußerst gut. Und ich hoffe, dass in der dritten Season jetzt das in Europa sich ein bisschen anpasst,
Ja, haben sie ja schon, viele Leute haben ja schon gesagt hier. Ich glaube, SK plant jetzt auch ein Gaming-Haus. Das hatte Ocelot ja schon gesagt nach den Season 2 Finals, nachdem sie da raus sind, dass sie unbedingt ein Gaming-Haus haben wollen. Ich denke jetzt auch mal gerade im Hinblick auf Season 3, dass da jetzt nochmal ein kleiner Schwung durch die gesamte E-Sport-Szene geht, was LOL anbelangt.
Ja, bleibt zu hoffen.
Gut, was mir jetzt noch zu dem Korea-Thema vorher einfällt, der Grund, warum die so strukturiert und ja, viel trainieren und spielen, wird wahrscheinlich auch mit der sein, da das, ja, wie soll man sagen, relativ ja, Niedriglohnländer sind. Und so eine Chance ist natürlich für die Spieler und für die Teams das Ding, um wirklich da aus dem Ganzen auszubrechen. In Deutschland haben wir da viel mehr möglich, oder ich sag mal, in Deutschland, ja, im Westen haben wir da viel mehr Möglichkeiten, aus dieser Arbeiterschaft hervorzustechen und was weiß ich, zu studieren, irgendwie mal Geschäftsführer, Manager, sonst was zu werden. Und das haben die ja gar
Das
nicht. Oder.
stimmt, also das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Allerdings würde ich auch sagen, dass manche professionelle westliche Spieler auch sehr, also auch im Vergleich zu dem, was sie sonst machen könnten im Westen, sehr, sehr gut wegkommen und die Sache nicht dementsprechend
Angehen.
behandeln oder
Ja.
ja, sozusagen nicht. Gar nicht wissen, was sie dran haben. So richtig, habe ich manchmal den Eindruck.
Okay.
Aber insgesamt stimmt das schon, ja.
Ja, Season 2 ist eigentlich quasi vorbei. Fast. Die World
Sollte jetzt,
Championships.
glaube ich,
Ja,
zum
klar.
10., 11. oder so enden.
Irgendwie so, ja. Ich hab's noch ins Gold-Rating geschafft.
Ja, ich auch.
Ja, so ein Rückblick, Season 2 World Championships vor allem. Habt ihr euch da speziell drauf vorbereitet oder habt ihr einen normalen Trainingsplan befolgt oder wie sah denn das aus, was ihr da so gemacht habt? Weil viel bekommt man ja gar nicht mit. Klar, die offiziellen Events, wie jetzt, was weiß ich,
Ja.
Gamescom, EU-Finals oder sonst was, das sieht man ja live, aber die ganzen kleineren Turniere, in Anführungszeichen, wie jetzt zum Beispiel Tales of the Lane oder sonst was, die sieht man ja oft als normaler LoL-Spieler gar nicht. Die tauchen nirgends auf.
Ja, also der grundsätzliche Trainingsplan hat sich da nicht unterschieden von sonst. Also einfach möglichst viele Scrims und möglichst viel Nachbesprechungen sozusagen, also über Replays und so. Speziell für die Finals haben wir nur ein bisschen Strategiediskussion noch mehr gemacht. Also ein bisschen drauf geguckt, was sozusagen, was Teams in großen Turnieren in letzter Zeit gegen uns gemacht haben und warum und wie wir sozusagen damit umgehen können. Speziell Level 1 Strategien. Und insgesamt mehr Varianz sozusagen reinzubringen und ein paar festgelegte Manöver sozusagen zu haben. Aber ansonsten war das Training jetzt nicht sehr unterschiedlich von dem alltäglichen Training.
Und hattet ihr euch für die, egal jetzt Championships, Season allgemein, hattet ihr euch da feste Ziele gesteckt, wo ihr da wirklich hin wolltet? Oder war das mehr so, ja, wir wollen da auf jeden Fall mitspielen? Oder ja, was gab es da eine fixe Zielsetzung, die auch erreichbar ist? Weil klar, gewinnen möchte jeder, ne?
Also was die Zielsetzung angeht, hatten wir schon, also wir wollten gerne auf jeden Fall beim Finale teilnehmen. Das war so die Grundzielsetzung, sage ich mal, aber sich jetzt irgendwie groß steifen darauf, welchen Platz man denn nun erreichen möchte, sehe ich nicht so den großen Sinn drin. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach das tatsächliche Ergebnis nicht beeinflussen und naja, also was hat man davon so richtig? Keine Ahnung. Also, letztendlich bin ich mit dem dritten Platz sehr zufrieden und ja.
Ja,
Ja,
war
ich
eine sehr
meine,
gute Leistung.
ja, und vor allem, ich meine, wenn man jetzt sagt, so, man muss unbedingt ins Finale kommen oder so und alles darunter, das zählt nicht. Ich glaube, das ist die falsche Einstellung, um bei so einem Turnier da mit dieser Einstellung halt ranzugehen.
Ja, denke ich auch.
Gut, damit hätten wir dann, glaube ich, quasi die Season 2 auch abgehakt, Tex, oder?
Wir könnten ja noch mal einmal kurz auf das Spiel gegen World Elite eingehen, auf den Tag.
Das war das Katastrophenspiel, ne?
Genau,
Oh ja.
das war. Ich denke
Wo?
mal, das
Also.
mal aus der Sicht von jemandem zu hören, der da live dabei war und das Ganze mit
Ganz
durchmachen
kurze
musste.
Zwischeninfo noch. Und zwar, ich hatte ja die Coverage für Just MMO zu den World Championships gemacht. Und nach dem 12. Remake saß ich dann morgens um, glaube ich, 16:30 hier am Schreibtisch, hab mal ganz herzhaft in die Tastatur gebissen, meinen Kopf auf die Tischplatte geknallt und hab einfach meinen PC ausgemacht und bin schlafen gegangen.
Ja, da gab auch nichts mehr anderes zu tun. Ja, also für alle, die es vielleicht noch nicht gehört hatten, wir an dem Tag sollten eben das letzte Viertelfinale gespielt werden, unser Spiel gegen World Elite und dann noch die beiden Halbfinalspiele. Und dazu kam es aber gar nicht mehr, denn in unserem zweiten Spiel, also das erste Spiel hat World Elite gegen uns gewonnen. Im zweiten Spiel sind so nach 15 Minuten oder so in der gesamten Gegend ist irgendwie die Internetverbindung ausgefallen, sodass, naja, der Server war eben online und ja, keiner der Spieler hatte irgendwie Einfluss drauf. Riot hatte wohl so ein automatisches Pause-Feature mit drin, sodass wenn viele Spieler gleichzeitig irgendwie rausdroppen, also dass sie irgendwie so einen Sicherheitsmechanismus haben, dass dann automatisch das Spiel sofort pausiert wird. Allerdings hat das jetzt nicht so ganz geklappt, denn das lief dann immer noch so etwa 5 bis 10 Sekunden weiter. In der Zeit konnte dann halt keiner der Spieler irgendwas machen. Und als wir dann die Verbindung wieder hatten, hat sich sozusagen das Spiel abgedatet mit dem, was in der Zwischenzeit passiert war. Und bei jedem Remake war es eben so, dass in der Zwischenzeit Dinge passiert waren, die
Nicht passieren
ja, für das
sollten.
nicht passieren sollten und für das ein oder andere Team eben unfair gewesen wären. Beim ersten Remake ist Wicked in den Turm gelaufen und hat einfach einen Free Kill an Jax gegeben. Und beim letzten Remake, was ist das letzte? Nee, das zweite. Da, wo es quasi schon im Late Game war, und wir das Spiel schon fast gewonnen hatten, so mitten im
Nach
Teamfight,
56 Minuten, ja.
Wo
ja,
die
das war halt
Masse bei
auch,
Wardkills schon sehr gefeiert hat.
da konnte man dann auch nicht einfach 5 Minuten durchlaufen lassen, ohne dass irgendjemand was machen kann und dann einfach weiterspielen, sodass die Spiele eben wieder gestartet, also neu gestartet werden mussten. Und das ist dreimal insgesamt passiert und wir haben eben zwei Spiele nur fertig gespielt. Und zusammen mit den ganzen Pausen, die dazwischen natürlich entstanden sind, wo sie eben das Problem behoben haben oder versucht haben zu beheben und eben versucht haben, dafür zu sorgen, dass es nicht wieder passiert, hat das irgendwie den ganzen Tag gedauert. Und ja, die meiste Zeit saßen wir irgendwie auf der Bühne und haben uns irgendwie, quasi nicht amüsiert.
Ja, ich hab da diverse Facebook-Einträge auch von Wicked und so gelesen, dass da ihr gesungen habt und so einen ganzen Kram.
Ja, wir hatten so einen Typen im Backstage, der halt die ganze Zeit den Voice-Chat der Teams quasi abhört, also ein für jedes Team. Und ja, das haben wir irgendwie so nach der Hälfte des Tages mitgekriegt, dass da wohl jemand immer zuhört und dann wie ihm ein paar Ständchen gesungen, als wir die Zeit dafür hatten. Das wäre sehr witzig.
Das ist
Ja,
längste
insgesamt.
Best of Three in der Geschichte der, ja, in der Turniergeschichte.
Gehe ich mal davon aus, ja. Das war, also insgesamt war es natürlich relativ frustrierend und hätte schon irgendwie gerne das Spiel, die Serie jetzt an dem Tag noch beendet, aber naja, war halt nichts zu machen. Und
Jetzt.
dann wusste Riot eben nicht direkt, was sie jetzt machen würden, und haben sich dann entschlossen, dass den Rest der Viertelfinale, also unser letztes Match sozusagen, und die Halbfinale an einer anderen Location zu spielen, ohne Publikum und auf einem Offline-Server. Und da haben sie dann irgendwie innerhalb von ein paar Tagen es geschafft, doch noch irgendwie einen Server aufzusetzen, der eben nicht von der Internetverbindung abhängt. Ja, das war auch so ein bisschen Tritt ins Gesicht, weil wenn das halt so schnell geht, dann hätte man den einfach auch schon von Anfang an einsetzen können, aber naja, wie auch immer.
Ja,
muss aber auch.
Ja.
Entschuldigung. Ja, man muss aber auch dazu sagen, so an dem Tag, wo das dann passiert ist, also wir saßen hier mit einigen Leuten in Teamspeak und wir hatten auch echt Mitleid mit euch, weil ja, dann wieder Abbruch, zurückgehen, neue Taktik überlegen und das Ganze über ein paar Stunden. Also da kann man dann halt auch mal sehen, dass das Ganze dann ein Knochenjob ist.
Naja, das ist jetzt nicht
Ja.
so der Normalfall, aber ja, das war auf jeden Fall recht nervenaufreibend.
Ja,
Naja.
wie ist es denn mal abgesehen vom Frust, der sich bei sowas natürlich aufbaut, aber ihr steht ja da irgendwo bis zu einem gewissen Grad ja auch unter Druck, nehme ich mal an, einfach.
Ja, das kann man so sagen.
Ja, man geht ja nicht zur Weltmeisterschaft und sagt, boah, gucken wir mal, was wir heute so machen.
Nicht wirklich, ne?
Jetzt sage ich mal, wenn das Match abgebrochen wird, ist der Druck ja erstmal weg. Aber man wird ja immer wieder dann unter diesen gleichen Druck gesetzt. Und ich denke mal, jetzt gerade zum zweiten Remake hin hattet ihr ja zumindest optisch für mich die Nase etwas vorn. Und es sah so mehr oder minder nach dem finalen Teamfight aus, ja. Und
Ja,
wie ist denn das dann, wenn du eigentlich so weit warst und du fängst dann wieder bei Null an mit dem ganzen Stress von vorn?
also das war auf jeden Fall natürlich aus unserer Sicht, weil wir das Spiel fast gewonnen hatten, natürlich das frustrierendste Remake von den dreien. Ja, es ist halt, es baut sich halt die Spannung die ganze Zeit auf und dann am Ende ist es irgendwie so, ups, die Leitung ist weg. Naja, machen wir nochmal. Ja, die eigentliche Anspannung hat man halt, während man spielt. So, das Remake selbst macht da jetzt nichts groß stressiger, nur ist halt die Gesamtdauer des Spielens dadurch eben stark erhöht. Ja, aber sie haben es eigentlich ganz gut gehandelt. Also in dem ersten Spiel, das wir neu starten mussten, waren wir, also hatte World Elite den Vorteil. Und das war ja im Grunde auch wäre das finale Spiel gewesen, wenn sie gewonnen hätten. Dann wären sie halt einfach 2-0 gewonnen. Insofern lässt sich's vertreten, dass sie dann in der Folge unser Spiel eben auch haben neu starten müssen, weil es aus ihrer Sicht nicht hundertprozentig sagen, als gewonnen gewertet werden konnte. Und naja.
Ja, da muss man dann auch einfach fair sein.
Ja, im Grunde, es war natürlich doof, dass die Situation überhaupt erst aufgetreten ist, aber sie haben es ganz, ganz gut gehandelt, so von einer Perspektive.
Ja.
Gut. Gehen wir mal weiter zu Season 3, oder?
Ja, können wir machen.
Ja, ich nehme an, ihr habt euch auch für die Season 3 gewisse Ziele gesetzt und werdet da auch gewisse Vorbereitungen treffen. Magst du da schon irgendwie drüber sprechen, wie das da aussieht?
Season 3, was auf jeden Fall feststeht, ist, dass wir zusammenziehen werden. Also wir werden auch ein Gaming-Haus haben in Deutschland. Da
Gibt es da
League
Einweihungsfeier?
Championship Series Matches, also die oberste Liga da, die Riot einberufen hat und für die wir uns qualifiziert haben, wohl in Deutschland gespielt wird, vermutlich in Köln. Und ja, das wird dann halt quasi eine für uns eine Notwendigkeit, dass wir dann hier zusammenziehen. Und was Ziele angeht, ich würde natürlich gerne wieder im Finale spielen in der nächsten Saison. Das wäre doch, ja, das fände ich doch sehr klasse, weil es hat sehr viel Spaß gemacht und es ist natürlich auch das höchst dotierte Turnier, was es irgendwie gibt. Und ja, abgesehen davon, wir können eben nicht mehr so viel reisen, vermutlich, wie wir das jetzt bisher getan haben, da die Teilnahme in der LCS eben bedingt, dass man an anderen Turnieren nicht mehr teilnehmen darf. Das ist quasi so ein Exklusivvertrag, den man nur mit Riot macht. Das heißt, wir werden zu vielen, also nicht mehr so vielen Events und so vermutlich hinkommen können. Das sind dann sozusagen die Events, auf denen ja, Amateurteams oder aufsteigende Teams spielen. So wie ich es mitgekriegt habe, werden wir halt trotzdem auf manchen größeren Events da sein, um entweder unsere LCS-Matches da zu spielen oder einfach nur irgendwie um Show-Matches zu spielen oder so. Aber ja, das wird sich also ein bisschen beruhigen. Wir werden dann nicht mehr über den ganzen Erdball jetten, so wie jetzt im vergangenen halben Jahr.
Ja gut, aber so gibt man halt dann auch wieder neueren Teams, sag ich mal, die Möglichkeit, sich auch mal ein bisschen hervorzuheben, anstatt dass jedes Turnier dann immer von denselben quasi Teams dominiert wird.
Ja, genau. Also da wird es auf jeden Fall
Ja.
genug Raum geben für neue Teams auch sich zu beweisen. Und nach der Hälfte der Saison, also am Anfang qualifizieren sich eben 8 Teams für die LCS und nach der Hälfte der Saison gibt es dann Relegationsmatches, soweit ich weiß. Also kann es da dann schon wieder Neuigkeiten geben und es ist nicht ein zu festgefahrenes System wird.
Ja, die Dynamik halt drinne dann. Muss ja auch bei so einem großen Spiel, wie es LoL ja mittlerweile ist.
Ja, hoffentlich. Also das wäre ziemlich langweilig, wenn immer alles so bleibt, ne?
Ja, eben drum.
Okay. Das aktuelle Metagame, wie es momentan existiert oder meistens gespielt wird, jetzt mal abgesehen von was weiß ich, AD Janna Jungle oder sowas, aber wurde
im
ja
Normalfall, sagen
relativ
mal
stark von M5 geprägt. Wie erlebst du das? Wie erlebt euer Team das aus deiner Sicht raus? Und wie siehst du das? Wird es da Veränderungen geben oder wird das so in der Form noch einige Zeit Bestand haben?
Du redest jetzt von dem Standard-Setup, sag ich mal, so ja. Bruiser, AP und dann AD. Ja, also grundsätzlich finde ich, es ist jetzt keine schlimme Sache oder so, dass das existiert. Ich finde, es macht das Spiel nicht unbedingt groß langweiliger oder was man da sonst an Kritikpunkten vielleicht finden mag. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht das Einzige bleiben wird, womit Teams versuchen zu gewinnen. Also gerade wenn mich die vergangenen Monate irgendwas gelehrt haben, ist, dass es immer noch das Beste ist, etwas zu tun, auf das das Gegnerteam komplett unvorbereitet ist. Selbst wenn es sozusagen eine suboptimale Strategie ist, die sich relativ leicht countern lässt, ist es oft einfach das Überraschungsmoment sozusagen, mit dem du ein Spiel schnell gewinnen kannst. Und gerade dadurch, dass die LCS-Matches alles Best of One werden, erwarte ich schon, dass man da ein bisschen unkonventionelle Dinge sieht hier oder da. Es ist ja schon jetzt üblich, dass man nicht mehr unbedingt eine Dual-Lane auf der Bot-Lane hat, sondern das Wechsel zur Mitte oder Top, je nachdem, welchen Laner man gerne denyen möchte oder was man sonst machen möchte, wo man invaden möchte und so. Insofern, ja, habe ich keine große Sorge, dass es zu eintönig wird.
Okay. Also das heißt quasi, dass man viele Standardspiele, also ich sag mal jetzt das Standardmeta auch ziemlich oft sehen wird, aber dass es dann doch schon mal das ein oder andere Match geben wird, wo dann ein Team mit einer vollkommen neuen Strategie aufwarten wird.
Gehe ich von aus, ja. Denn das Standardmeta ist sozusagen was jedes Spiel spielt. Das heißt, alle sind im Grunde dran gewöhnt und werden im Zweifelsfall nicht darauf zurückgreifen. Also es ist nicht so, als würden wir jetzt jedes Spiel irgendwelche verrückten Dinge sehen, aber
man kann ja auch
teilweise wird das auf jeden Fall passieren, bin ich mir sehr sicher.
Ja, vor allem wenn man es jetzt jedes Spiel macht, dann kann man ja auch das Pech haben, dass man dann einfach mal ziemlich oft hintereinander verliert.
Genau.
Wenn man ist eben zu immer viele verrückte Taktiken macht.
Eine Frage von Risiko und Ertrag sozusagen, das muss man immer abwägen.
Okay. Dann haben wir für uns, bevor wir zu den Community-Fragen kommen, nur noch ein was.
Wir hatten noch was? Den die Zukunft von LoL.
Ja, was danke. So an dem, haben wir noch eine Frage?
Ah. Punkt.
Die du auch gerne stellen darfst, Tex?
Achso, ja. Gut. Also was erwartest du für die Zukunft von LoL? Also jetzt zum Beispiel, was für Änderungen würdest du gerne noch sehen? Oder ja, was einfach jetzt schon gut läuft und woran sie einfach noch ein bisschen weiter arbeiten sollten.
Also nur gameplay-technisch.
Genau, gameplay-technisch.
Ich finde, dass sie die Produktion neuer Champions ein bisschen verlangsamen sollten. Also in der Geschwindigkeit werden es meiner Meinung nach ein paar zu viele. Natürlich müssen sie irgendwie dabei bleiben und neuen Content produzieren, denn das ist quasi das, worauf ihr ganzes Geschäftsmodell aufbaut, dass eben die Leute neue Champions und so weiter kaufen. Aber es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten für Riot noch über Skins und Champion-Remakes und andere Dinge. Jetzt haben sie irgendwie neue Ward-Skins rausgebracht oder so, da irgendwie am Ball zu bleiben. Also ich finde, Champion-Releases sollten im größeren Abstand stattfinden. Ich glaube, sowas haben sie auch angedacht. Abgesehen davon, gameplay-technisch, naja, es gibt mit jedem Match immer wieder dies und jenes, was man irgendwie so ein bisschen von der Norm abweicht, was man irgendwie findet, dass es jetzt Korrektur erfordert. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich recht zufrieden. Ein kleiner Wermutstropfen, finde ich, ist, dass sehr viele Champions sehr, sehr mobil geworden sind. Gerade so Assassins und alles, was quasi für einen Squishy sehr gefährlich ist, sodass sich es sehr in eine Richtung bewegt hat, dass sehr mobile Champions auch gepickt werden. Denn wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mit einem sehr, weiß ich nicht, immobilen oder langsamen Champion rumlaufe,
Also zum
dass es
Beispiel
einfach sehr, sehr schnell gecountert werden kann mit,
so ein Kog'Maw jetzt, um auf deine Rolle natürlich auch zurückzukommen, so ein Kog'Maw, der ist jetzt natürlich nicht so mobil und wenn dann da die ganzen, sag ich jetzt mal, mobilen Assassins kommen, der ist dann ja jetzt schon quasi etwas, ja, outdated, oder?
Ganz genau, der hat auf jeden Fall dadurch Schwächen und ja, es ist halt auch, das ist auch der Grund, warum jeder Champion immer irgendwie Flash nimmt, weil es einfach so ein essentielles Werkzeug ist quasi, um überhaupt irgendwie nützlich zu sein in einem Teamfight. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen problematisch. Naja, und es hat sich verschärft dadurch, dass alle neu rausgebrachten Champions irgendwie relativ mobil sind.
Ja, Elise ja jetzt auch durch ihren in der Spinnenform den E, da ist sie jetzt
Zum
auch hat
Beispiel, ja.
große Mobilität.
Rengar, Kha'Zix, Elise, also alle springen sie irgendwie auf dich drauf und naja, ohne einen Flash oder
Das.
einen vergleichbaren Spell siehst du ziemlich alt aus dabei.
Ja, das ist natürlich gerade AD-Carry, wenn man sowieso schon schießt, ist immer sehr, sehr erfreulich, wenn dann so das Champion Spotlight guckst und siehst so, ja gut, schon wieder ein Champion, der mich instant töten kann.
Gut, auf der anderen Seite ergeben sich dadurch aber auch neue Kombinationen, ne? Jetzt zum Beispiel Support Rengar oder so ein Spaß.
Ja gut. Von mir
Ja,
aus.
ob die jetzt wirklich effektiv sind, nachher im High-Game, ist dann die andere Frage. Aber da spiele ich ja nicht, da sehe ich nicht rein.
Aber ob man den jetzt als Support spielt oder nicht, hängt ja in erster Linie nicht von seiner Mobilität ab. Also.
Jein, er hockt sich halt unten in den Busch und hüpft immer fleißig durch die Gegend.
Ja, okay.
Bis es gebordet ist und dann ist vorbei. Ja, dann haben wir unsere Fragen, glaube ich, soweit durch. Dann würden wir jetzt zu den Community-Fragen kommen,
Genau.
die wir auch relativ stark zusammengefasst haben, weil ja oft halt, wie gesagt, ja, Dinge sind, die ineinander übergreifen oder eben dieselbe Frage sind oder Schwachsinn.
Ja.
Schwachsinn hatten wir viel, ja.
Das stimmt.
Ja, die erste Frage ist, wie bist du denn zum AD-Carry geworden?
Also, als ich angefangen habe, habe ich einfach nur querbeet die Champions spielt, mir immer irgendwie einen Champion rausgepickt, den dann mal eine Woche oder zwei gespielt und dann irgendwas anderes. Aber das war auf alle Rollen verteilt. Da gab es noch kein gewisses Muster. Und dann, so nach einer gewissen Zeit, habe ich festgestellt, das war auch damals noch ein bisschen anders, dass ich Champions sehr mag, die eben so ein, ich sag mal, so ein Kiten in ihrem Gameplay haben. Irgendwie. So Kite und Poke, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es früher noch sehr, sehr viel stärker war, muss man dazu sagen. Also als ich mich quasi dafür begeistert habe, war das extrem stark mit dem alten Ezreal und Ashe und so. Die waren alle für heutige Maßstäbe ziemlich extrem overpowered. Und ja, das hat sich irgendwie dann so gehalten. Ich habe es immer mehr mit Ranged Champions gehabt und letzten Endes musste ich dann auch gucken, was ich sozusagen für die Teams spiele, in denen ich spiele. Und ja, da hat sich dann AD Carry quasi rauskristallisiert. Ich mag es eigentlich sehr gerne, weil es irgendwie ist halt sehr schnell. Also es erfordert schnelle Reaktionen und sehr actionreich sozusagen in späteren Situationen im Spiel. Und es ist halt auch sehr, sehr wichtig. Also was man macht, ist halt entscheidend, sehr entscheidend für das Ergebnis des Spiels quasi.
Also ist dann auch quasi deine Lieblingsrolle, ja?
Ja, ist auch meine Lieblingsrolle.
Okay. Ja,
Ich
ich
bin nicht
glaube.
der geheime AP-Carry, der jetzt auf die Botlane gedrückt wurde. Und da schmachtet, dass er jetzt nicht die andere Rolle spielen kann. Nee, ich mache das sehr gern.
Okay. Die nächste Frage ist dann eigentlich schon auch mit dann zur Hälfte erledigt. Macht dir die Rolle und das Spiel noch Spaß? Oder spielt man nach einer gewissen Zeit einfach nur noch quasi für, was weiß ich, Preisgeld, Streameinnahmen oder sonstiges?
Nee, also das Spiel hat mich verblüffenderweise, muss ich sagen, nie gelangweilt. Also alle anderen Spiele, die ich sonst irgendwie angefangen habe, da hat man irgendwie, irgendwann hat man so eine Phase, denkst du so, warum muss jetzt nicht mehr sein? Aber weiß nicht, League of Legends irgendwie hat es mich immer weiter begeistert. Kommt natürlich auch dazu, dass es sich sehr viel ändert, immer durch die Patches und es gibt viel Neues und die Leute entdecken immer wieder neue Strategien und so, also es bleibt eigentlich interessant und
Es ist in Bewegung halt.
genau. Und dementsprechend, ich hoffe mal, dass das so bleibt.
Gut. Dann die nächste Frage wäre, wo kann man mehr über dich erfahren? Twitter, Facebook, etc.
Ich habe kein Twitter. Natürlich, ja, während ich in Amerika war, ist mir das etwa 150 Mal zugetragen worden, dass ich doch bitte einen Twitter machen soll. Wie könnte ich denn ohne und so? Naja, auf jeden Fall eine Facebook-Seite habe ich, yellowbeard.lol. Und da sind sozusagen die meisten Updates, was das Team betrifft. Wenn wir irgendwie Turniere spielen oder so, kündige ich das da an und ich poste Bilder von vergangenen Turnieren und solche Dinge. Ab und zu gebe ich mal ein paar Codes raus. Also, ja, das ist sozusagen das Hauptkommunikationsfenster. Und ja, abgesehen davon bin ich halt auch im IRC, während ich streame, aber ja, das ist eher so ein bisschen kurzfristig.
Okay. Ja, die nächste Community-Frage. Bei CLG Prime gab es ja jetzt einige Roster-Changes, wo mein persönlicher Liebling aus Korea jetzt im Team ist.
Wir wissen alle warum.
Ja. Ja, außer Pete, das ist jetzt gemein. Also der weiß es wahrscheinlich auch. Ja. Es dreht sich um diesen peinlichen Stream-Auftritt.
Ja,
Ja.
davon weiß ich wohl.
Ja, also wissen. Deswegen. Ja, und zwar war die Frage, was du denn von den Roster-Changes einfach hältst.
Also, es ist wirklich sehr, sehr schwer zu beurteilen, was ein Team sozusagen gut und schlecht macht, wenn man nicht weiß, wie sie miteinander kommunizieren während der Spiele und außerhalb der Spiele. Und natürlich, wir haben mit denen zusammen gewohnt, wir haben sie sehr viel gescrimmt, aber was so die Kommunikation innerhalb des eigenen Teams angeht, weiß ich wenig über das CLGNA und andersrum ist es nicht anders. Insofern ist, ja, also ich gehe mal davon aus, dass sie sich das gut überlegt haben. Ich meine, es ist jetzt kein kleiner Schritt und durch so einen Roster-Change ist es auch immer, egal ob man jetzt besser oder schlechter oder sonst was wird, ist immer erstmal so ein bisschen negative Stimmung verbunden, zumindest von den Fans. Die meisten nehmen das nicht gut auf. Und ja, ich schätze, sie fanden es sozusagen diese negative Stimmung wert. Und dann werde ich einfach mal ihrem Einschätzungsvermögen da vertrauen, dass es sinnvoll war. Was die Spiele angeht, ich habe sie nur ein paar Mal spielen sehen, also kleine Abschnitte seitdem. Ich habe die Turnier-Streams jetzt nicht durchgehend geguckt, aber es sah jetzt nicht schlecht aus oder so, ne? Also, und ich denke, das alte Team hätte funktioniert und genauso würde dieses neue Team funktionieren. Und was jetzt ihre genauen Beweggründe waren für den Wechsel, kann ich genau nur drüber rätseln, wie andere auch, aber ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als ihnen quasi in ihrer Einschätzung dazu vertrauen.
Also entnehme ich jetzt deine Antwort unter anderem auch, dass ihr die zwei Teams quasi komplett separiert, obwohl ihr unter dem gleichen Banner spielt, mehr oder minder.
Gewissermaßen, ja. Also persönlich unterhält man sich natürlich oder man macht irgendwas zusammen oder so, aber was so teaminterne Dinge angeht, die eigentlich auch nur das Team selbst betreffen, ja, da ist es eigentlich relativ privat dann, also aufs eigene Team beschränkt. Also wir unterhalten uns über Taktiken und solche Sachen unter den Teams auch, das ist keine Frage, aber sowas, naja, gerade was so Stimmungsdinge angeht, oder wie sich wer mit wem versteht oder so, da muss man jetzt nicht irgendwie teamübergreifend groß darüber diskutieren, finde ich.
Ja gut, in gewisser Weise spielt er dann ja auch vielleicht mal auf dem einen oder anderen Turnier gegeneinander, und wenn dann beide Teams, sag ich mal, jede Stärke und Schwäche des anderen kennen, das ist dann natürlich auch schon nicht ganz so von Vorteil.
Die würden sie allerdings, also die relevanten Stärken und Schwächen, die, sag ich mal, in dem Turnier auch wichtig zu wissen sind, die würden sie sowieso wissen, weil wir quasi ununterbrochen gescrimmt haben, während wir da waren. Also das ist nichts, was man jetzt irgendwie ja groß
ja, okay.
irgendwie groß besteht. Und die wissen schon ganz gut Bescheid über uns und wir über sie, so ist es nicht.
Ja gut, das gleicht es dann ja auch wieder aus. Gut, ich denke mal, damit haben wir die Frage beantwortet. Die nächste Frage wäre, könntest du dir auch einen anderen Profi an deiner Seite als Supporter vorstellen?
Ja, durchaus. Also, ich verstehe mich sehr gut mit Creepo. Wir haben jetzt schon länger zusammengespielt, als wir in CLG sind. Wir sind da quasi zusammen aufgenommen worden und hatten davor schon in einem Team zusammengespielt. Das heißt, ich bin jetzt seit mehr als einem Jahr spiele ich schon mit ihm zusammen. Und wir verstehen uns sehr gut und so. Aber auf Gameplay-technischen Ebene würde ich auch mit jemandem anders gut zusammenspielen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ein Solo-Queue spiele, ist es ja auch nicht so, als würde ich dann... als wäre das irgendwie nicht verkraftbar für mich, wenn ich jetzt einen anderen Support habe als Kiko. Und genauso würde es halt auch sein, wenn jemand anders im Team wäre. Was halt wichtig für mich ist, ist, dass man sich mit den Leuten vernünftig unterhalten kann, dass sie irgendwie, naja, dass sie irgendwie eine gesunde Einstellung haben gegenüber dem Team. Und die hat Creepo, also gibt es jetzt keinen Bedarf irgendwie. Aber es würde garantiert auch mit anderen Leuten funktionieren, ja.
Also es würde jetzt nicht dein Weltbild zerstören?
Nee, nicht unbedingt.
Sehr gut, dann hätten wir auch diese Frage abgehakt. Ja, dann ist es natürlich so, als Profi-Gamer, du hattest es vorher bereits erwähnt, ihr chattet rund um die ganze Welt, seid in Korea, seid in Amerika, spielt auf der Gamescom und weiß der Geier was. Du hast natürlich auch irgendwo Familie, nehme ich an. Wie stehen denn die so dazu? Wo du dann gesagt hast, nö, ich gehe jetzt morgen nicht in die Firma zum Arbeiten, sondern ich mache jetzt mal Profispieler.
Ja, also das erste Gespräch, das ich mit meinen Eltern darüber hatte, war nicht so erfreulich. wie gesagt, ich war halt im Studium. Also ich habe meinen Bachelor abgeschlossen und war ein Jahr im Masterstudiengang Informatik und habe ihnen dann eröffnet, dass ich jetzt wohl den letzten Teil des Semesters doch lieber in Korea verbringe, weil da so das Turnier ist und so. Und dass ich vermutlich, wenn es gut läuft, auch das nächste Semester nicht mehr im Studium sein werde. Und da waren sie doch erstmal sehr, sehr skeptisch. Finde ich auch verständlich. Also würde ich, sage ich mal, von guten Eltern auch erwarten, dass sie irgendwie in dem Moment, wo sie sehen, dass ihr Kind in eine Richtung abdriftet, die sie vielleicht jetzt nicht so gut kennen oder als äußerst risikoreich empfinden, irgendwie ja doch mal ihre Bedenken ankündigen. Und das haben sie getan, aber naja, letzten Endes bin ich dann quasi auf eigene Faust dann hin. Und inzwischen, je mehr sozusagen sie ich ihnen erklärt habe, je mehr sie verstehen, je mehr sie sehen, was ich tatsächlich mache und quasi auch den Erfolg teilen können, desto mehr unterstützen wir dich auch dabei.
Gucken also deine Eltern die Spiele zu Hause auch am Laptop an?
manchmal wirkt mir mein Vater über die Schulter, aber sie wissen nicht viel über das Spiel, so ist es nicht.
Okay.
Aber sie unterstützen mich inzwischen ohne Vorbehalte.
Ist natürlich auch ein sehr neues Medium pro Gamer, also eine sehr neue Berufssparte. Dass da jetzt die Eltern jetzt, die da nicht so drinne hängen in dieser ganzen Szene, jetzt vielleicht etwas erstmal skeptisch sind, ja, das ist doch schon etwas verständlich, finde ich.
Ja, jetzt denk mal 15 Jahre zurück und sag zu dem Vater, ich werde jetzt Webdesigner.
Ja. Wembus.
Ja, ziemlich das Gleiche.
Ja. Ja. Gut, die nächste Frage wäre dann, ja, der Froggen hat ja vor geraumer Zeit mal in seinem Stream, war das glaube ich, irgendwas über einen Lane-Wechsel gesagt. Werdet ihr, ja, werdet ihr da Änderungen machen?
Ja, das werden wir so sehr machen, wie wir CLG Optimus heißen. Manchmal haben meine Teamkollegen einfach ein bisschen seltsame Ideen. Und nee, also stehen jetzt keine Wechsel an. Das ist alles okay. Eher ein, ja, ein Witz.
Aus Spontanität geboren.
Ja.
Wobei CLG genau. Optimus ist cool.
Ja, es gab sogar Turniere, wo uns die Veranstalter dann so genannt haben. Also oh, Snoopy hatte einfach diese Idee, irgendwie nachdem sie sich Prime genannt hatten, hat er einfach auf Reddit ein Thread gemacht, ja, wir heißen jetzt Optimus, ohne die anderen überhaupt zu fragen. Und ja, am nächsten Online-Turnier hießen sie dann hier die Optimus.
Das ist sehr gut.
Hat sich allerdings nicht gehalten.
Schade. Ja, wir werden das wieder aufleben lassen, zumindest in Deutschland.
Ja, definitiv.
ja. Dann hätten wir schon die nächste Frage am Start. Hältst du den asiatischen Raum, spieltechnisch logischerweise, für generell stärker oder schwächer als den europäischen oder den nordamerikanischen Raum?
Zurzeit glaube ich, es gibt mehr starke, also Top-Teams im asiatischen Raum. Die Spieler selbst würde ich nicht sagen, dass da ein großer Unterschied besteht. So vom individuellen Potenzial her. Aber wie breit brauchen wir Leute, das sind halt die Mentalität und ja, der Team-Ehrgeiz da eine ganz da eben groß geschrieben und ja, das macht sie eben erfolgreich. Also zurzeit durchaus stark, aber es ist nicht so, als könnte man, sag mal, mit vergleichbarem Verhalten in Europa und Nordamerika nicht genauso viele Top-Teams quasi erhalten.
Okay.
Gut. Nächste Frage wäre dann, ja, ganz einfach, was ist da oder wer ist dein Lieblingschampion?
Mein Lieblingschampion. Ich mag eigentlich Kog'Maw immer noch am liebsten. Er ist natürlich relativ stark genervt worden über den Lauf der Zeit. Range und Damage und so, aber ja, ich weiß nicht. Er hat halt. Die einzige Schwäche, die er eigentlich hat, ist, dass er nicht mobil ist und was ich halt sehr gerne an ihm mag, ist, dass er sehr viel Schaden einfach natürlicherweise hat, auch eben ohne Items und halt mit Items sogar noch viel mehr, damit es skaliert und er hat sehr hohe Range und effektiven Poke, so, das sind so Mechanismen, die ich einfach genieße, wenn ich einen Champion spiele und ja. Deshalb ist er mein Lieblingschampion.
Okay. Also neue Serie bei Justin O. Pro Player Picks, ne?
Ja.
okay. Jetzt die Frage nach den Teampositionen wurde natürlich auch gestellt. Hat man sich da dann, nachdem du und Creepo dazugekommen sind, hingesetzt und gesagt, jetzt nehmen wir mal die Würfel in die Hand und wer die höchste Zahl würfelt, darf sich als erstes seine Position suchen? Oder bist du dazugekommen, es hat geheißen, wenn du kommst, dann bist du AD Carry oder du kommst nicht, fertig? Wie wurde das festgelegt?
Die Sache ist, wenn sich jemand Leute zu seinem Team sucht, sucht er sich natürlich rollenspezifisch auch Leute, denn die meisten Leute in dem Elo haben sich ja eben schon, ich sag mal, irgendwie in irgendeine Richtung spezialisiert. Also Wicked wollte halt Roggen als Mid haben und nicht als sonst was. Das ist sozusagen selbstverständlich. Also da muss man sich nicht drüber unterhalten, da muss man nicht sagen, da war es überhaupt keine Diskussion gewesen, dass ich jetzt sage, ja, aber ich will Mitte spielen und Froggen will irgendwie AD spielen oder so. Sondern aus dem Grunde für die Rollen sind die Leute eben in das Team gekommen. Und ja, das ist allen bewusst. Also da gibt es keine Diskussion.
Okay.
Ja, die nächste Frage, die hatten wir ja auch schon, glaube ich, so ein bisschen schon mal angeschnitten. Wie kommt man denn eigentlich zum Pro-Gaming?
Naja, bei mir ging das eben so schrittweise darüber, dass ich, wie gesagt, in vielen verschiedenen Teams gespielt habe, halt ein bisschen Teamerfahrung sozusagen in-game hier und da mir erworben habe und dann an Turnieren teilgenommen habe und letzten Endes das erste große Turnier, an dem ich teilgenommen habe, war die World Cyber Games 2011, Dezember. Da war es eben so, dass es gab eben Qualifier, also es sind alles nur nationale Teams, die da teilnehmen, und der deutsche Qualifier war schon längst abgeschlossen. Es gab eben ein deutsches Team, das sich da qualifiziert hatte, und die hatten dann wohl Probleme mit einem ihrer Spieler und brauchten dann einen Auswechselspieler quasi, und haben mich dann eben gefragt. Und ja, warum wird man dann dafür gefragt? Ich schätze, ich war einfach zu dem Zeitpunkt sozusagen die beste deutsche Alternative, die sie irgendwie gesehen haben. Und ja, so bin ich dann eben damit hingefahren. Und dann als CLG oder beziehungsweise Wicked dann neue Botline gesucht hat, selbes Spiel, schätze ich. Einfach, er hatte halt Probleme vorher mit seiner alten Botlane, dass sie sich irgendwie überhaupt nicht abkonnten, und der eine wollte den anderen kicken und der andere wollte ihn einkicken, so, und er wollte einfach irgendwie vernünftige Leute, schätze ich, und ja.
Die hat er gefunden.
Dann hat er sich umgesehen und dann war ich offensichtlich die beste Alternative mit Kripo zusammen. Ja, mehr kann ich darüber jetzt nicht sagen. Also, es kommt halt drauf an, wie was für einen Marktwert in Anführungsstrichen man hat. Das hängt halt ab davon, wie gut man wirklich ist, wie gut man spielt oder wie gut andere empfinden, dass man spielt. Und allerdings auch so Bekanntheitsgrad ist auch ein Faktor, muss man dazu sagen. Also wenn jemand, der jetzt schon lange in einem guten Team gespielt hat, irgendwie rausgeworfen wird oder so, hat er tendenziell bessere Chancen, wieder in einem anderen Team aufgenommen zu werden als ein komplett neuer Spieler.
Da hätte ich mal eine kleine Zwischenfrage. So, wie wichtig würdest du denn jetzt die Elo an sich einschätzen, um, sag ich mal, den Sprung vom normalen Spieler ja zum Pro-Gamer zu schaffen?
Schon als relativ wichtig. Denn wenn ich mich bei einem Team bewerbe, das irgendwie sehr hohe Ambitionen hat und das sieht halt, der ist 1900 Elo oder so, dann wirst du wahrscheinlich untergehen sozusagen in der Menge derer Leute, die eben als stärker empfinden. Auch ich will damit nicht sagen, dass jetzt 1900 Elo grundsätzlich Spieler irgendwie grundsätzlich schlechter sind als sonst wo. Nur es ist eben das, was jemand, der für sein Team rekrutiert, von dir sieht. Und was anderes kann er sich jetzt nicht groß angucken. Also du kannst nicht, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt einen neuen Spieler haben, und dann hast du irgendwie 20 Leute, die sich dafür interessieren, kannst du jetzt nicht irgendwie mit allen Leuten Testspiele oder sonst was machen. Also auf irgendwas muss man sich eben verlassen. Und wenn man sie nicht persönlich kennt oder keine anderen Informationsquellen hat über diese Leute, dann ist eben der Elo-Wert das einzig, naja, objektive Kriterium, das man irgendwie zur Orientierung hat. Insofern ist es schon wichtig und ist eben immer ein gutes Argument sozusagen und gibt einem eine gute Chance eben, dass man sozusagen ausprobiert wird. Ja.
Ja. Dann wären wir mit der Frage soweit durch. Die nächste Frage wäre dann, also da jetzt ja Season 3 vor der Haustür quasi steht, welche Champion-Rolle empfiehlst du, um sich zu Beginn von Season 3 hochzuspielen? Also quasi ne, aus der Elo-Hell hinauszukommen.
Das ist die nicht ziemlich existiert.
Also diese Frage oder eine Variante davon rangiert so etwa unter den 10% meistgefragten Fragen, die ich jemals bekomme. Welchen Champion soll ich spielen auf dieser und jener Elo, um zu gewinnen? Welche Rolle? Was ist der Beste? Grundsätzlich sage ich immer, das ist hundertprozentig davon abhängig, wie gut man das spielt. Also es ist natürlich so, dass wenn du AP Carry oder AD Carry spielst, dass sozusagen deine eigene Performance einen höheren Stellenwert hat auf das Ergebnis des Spiels, als wenn du Support spielst. Aber man muss sich eben immer bewusst sein, wie gut man auch tatsächlich auf diesen Rollen ist. Es bringt einem absolut überhaupt nichts, jetzt die einflussreichste Rolle zu spielen, wenn man irgendwie das mit einem Champion tut, mit dem man einfach nichts kann oder sonst was. Also im letzten Endes hängt es halt immer davon ab, wie gut man wirklich ist. Da geht kein Weg drumherum. Und wenn man tatsächlich besser ist als der Durchschnitt der Spieler, mit denen man zusammenspielt, dann erhöht man seine Chancen, indem man eine einflussreiche Rolle spielt. Wenn das nicht der Fall ist, dann erniedrigt man sie unter Umständen. Also nur die Rolle selbst ist unmöglich zu beantworten, welche Rolle man spielen soll, um zu gewinnen. Das kommt immer darauf an.
Da finde ich auch, ist so ein klassisches Beispiel von Elohell-Spielern in Anführungszeichen. Zum Beispiel sind Lars, also der vorletzte Pick dran, der schreibt so, er kann nur junglen, ist jetzt aber kein Jungler mehr offen, nimmt dann den AD-Carry, weil er sonst supporten müsste und kriegt dann mit denen aufs Maul. So. Obwohl der drunter gesagt hat, er könnte auch AD-Carry sehr gut spielen. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach immer so das, was die Elohell ausmacht. Also nicht, dass das jetzt da irgendwie der mystische Mülleimer, sag ich mal, ist, sondern mehr so das Spielverhalten der Leute, die einfach auf dieser Elo spielen.
Dass die Leute sich grundsätzlich gerne überschätzen selbst, ja.
Ja, oder halt auch, nö, ich spiele keinen Support, oder ich hatte schon so oft, ich komme ins Game rein, also in die Champ Select, und dann der Last Pick schreibt so, ich spiele keinen Support, sonst troll ich. Ja, also ich finde, das macht halt so die Elo hell aus, so im Groben und Ganzen. Einfach die Mentalität der Leute, die dort spielen.
Ja, es ist nicht immer so die erfreulichste Umwelt da.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Warum wird eigentlich Varus so wenig im Profibereich gespielt? Und nein, die ist nicht von mir.
Also, das größte Problem, das Varus hat, ist, dass er wie viele andere Champions immobil ist und sehr, sehr squishy. Also er ist einfach sehr, sehr leicht zu fangen und zu töten, gerade wenn er keinen Fletch hat. Gibt er einfach sehr schnell oben und wird sehr leicht auch gezoned von anderen Champions. Es ist ja nicht nur so, dass man könnte ja auch argumentieren, ja, wenn der eben jemanden Gap-Closer hat, dann gehst du halt nicht an den ran, aber im Endeffekt nützt es dir nur so insofern was, wenn du tatsächlich auch noch imstande bist, irgendwie vernünftigen Schaden zu machen. Wenn du die ganze Zeit gesund wirst, weil du nicht näher rankommen kannst, weil du dann sofort umfällst, dann bringt es halt auch nicht so. Also die Sache, dass er keinen Escape hat, zusammen mit der Tatsache, dass er halt auch sehr squishy ist, ist eben eine Schwäche. Und das ist eine Schwäche, die auch andere Champions teilen, die nicht so viel gespielt werden. Sonst, er hat nicht so die stärksten Steroids, also er hat eben sein Passive, was darauf beruht, dass er eben schon einen Kill gekriegt hat, und sein W, was jetzt nicht so viel Schaden, sag ich mal, pro Autodeck macht, und auch magischen Schaden, also es geht nicht irgendwie mit seiner Armor Penetration oder so. Er hat allerdings, das heißt also ins Late Game, Galate jetzt nicht so heftig. Hat allerdings relativ gute Base Damages und auf der Lane, also er kann ziemlich gut traden und hat einfach fürs Midgame relativ gute Nukes. Aber naja, also was ist den Leuten sozusagen nicht stark genug, schätze ich. Was die Leute spielen, hängt immer so ein bisschen davon ab, was Leute auch als stark empfinden oder nicht. Es gibt ja auch viele Beispiele von Champions, die lange nicht gespielt wurden und dann irgendwann hat irgendwer die ausgepackt und richtig mit denen abgeräumt und dann sind sie plötzlich super beliebt. Also die Beliebtheit selbst ist jetzt nicht unbedingt der beste Indikator für die tatsächliche Stärke des Champions, auch wenn es natürlich einen Einfluss hat.
Mein Lieblingsbeispiel ist dafür jetzt aus der letzten Zeit die Orianna. Nach dem Ocelot auf der Gamescom mit ihr so abgeräumt hat auf der Midlane, habe ich gefühlte 6 Wochen lang am Stück nur Orianna Midlane erlebt.
In jedem Spiel. Ja, das ist halt auch, finde ich, so ein Beispiel dran, wie sehr die Pro-Szene jetzt, sag ich mal, das normale Spiel beeinflusst, weil alles, was die Pros spielen, egal was es ist, das ist danach okay. Wenn du es davor gemacht hast, dann wurde es als Troller beschimpft. Ich meine, bevor da der Zyra-Support im Turnier gespielt wurde, wenn du den dann genommen hast, dann haben sich auch alle nur ausgelacht. So.
AD-Cannon.
Ja, genau.
Ja.
Ja, die nächste Frage haben wir, glaube ich, schon eigentlich ganz gut beantwortet, nämlich Pleiten, Pech und Pannen auf den World Championships der Season 2. Ich glaube, da brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen, oder?
Nö. Ich denke, ich noch auf das Layout der Bühne eingehen wollt oder sonstige Dinge, dann können wir das abhaken.
Dass dieses Bühnenlayout sehr stupide war, ist, denke ich, allen bewusst. Was ich interessant fand, es gab ja diese riesen TSM-Debatte. Also ich nenne es jetzt einfach TSM-Debatte, wogegen Asubu Frost gehetzt wurde. Weil ja einer der Asubu-Spieler auf dem Bildschirm geglotzt hat. Jetzt gab es auf Reddit eine Bilderreihe, wo man sieht, dass halt aus fast nahezu jedem Team irgendwann mal einer auf diesen blöden Monitor glotzt.
Ja. Ja, sie haben offensichtlich jeden einzelnen dieser Fälle analysiert. Also sie hatten ja Aufnahmen, wussten genau, wann die Leute drauf geguckt haben. Manche Leute, bei manchen war es so, dass sie entweder den Kopf nur mal seitlich gedreht haben, aber nicht wirklich zurück konnten. Oder in anderen Situationen war es dann in irgendwelchen Pausen oder so, wo das Spiel gerade pausiert wurde, wo die das überhaupt nicht auf dem Bildschirm gezeigt haben, solche Sachen. Aber ja, sie haben halt jeden einzelnen Fall analysiert und nur in dem Frost, also Frost-Spiel gegen TSM, wohl das als spielbeeinflussend empfunden und denen dann eben diese Strafe aufgebrummt. Also im Endeffekt ist ja Riot selbst zu beschuldigen, dass sie irgendwie es nicht hingekriegt haben, eine Bühne zu machen, wo man nicht auf die Minimap gucken kann. Ja. Aber naja.
Ja, aber ich denke mal, World Championship ansonsten war ja ganz lustig.
Ja.
Ja,
nee, war also unterhaltsam.
Ja, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Es gab halt die Pannen so, also das es gab negative Aspekte, die irgendwie jetzt nicht geplant waren, aber alles, was geplant war, war doch irgendwie sehr gut produziert, fand ich auch. Also gerade die Finals mit der Show da, und das war, fand ich, recht beeindruckend. Also hätte ich ehrlich gesagt in dem Format, ich wusste natürlich, dass sie irgendwie jetzt versuchen, besonders gut auszusehen zu dem Finale, aber dass es irgendwie so pompös wird, hätte ich nicht gedacht.
Ja, also das war auch richtig cool. Also auch dieses, also es gab ja noch ein extra Making-of von dem Pokal und so Zeug, ne? Vorab schon.
Ja, solche Sachen.
Ja. Und ich fand das Ding ja mal mega klasse. Also die ganzen Promotion-Aktionen drumrum, super. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist und was ich mittlerweile schon wieder vergessen habe, sage ich euch dann nachher.
Super.
Das hatten wir schon. Ja, wie läuft es bei CLG EU? Habt ihr einen definierten Caller oder macht ihr das als Team, dass ihr euch da absprecht?
Also die meisten Teams haben ja irgendwie einen, der irgendwie jetzt das ganze Spiel den Ton angibt. Das haben wir bisher nicht so gemacht. Es hat halt Vor- und Nachteile. Wenn du die ganze Zeit sozusagen nur einen die Calls machen lässt, natürlich mehr, also hast du nicht das Risiko, dass jetzt auf unterschiedliche Calls gehört wird. Das heißt, du bist eher konsistent so in deiner Vorgehensweise. Allerdings ist es natürlich auch so, dass jemand auch erstmal da sein muss, der wirklich in jeder Situation die Situation so analysieren kann und immer genau die beste Vorgehensweise sozusagen rausfindet, was halt für eine einzelne Person, würde ich mal sagen, fast unmöglich ist. Und wenn man eben mehr Leute hat, die mitdenken, die Vorschläge machen, ist es oft so, dass man quasi einen besseren Plan sich quasi erarbeiten kann. Muss man eben nur noch mit Fällen umgehen, in denen sozusagen mehrere Alternativen zur Wahl stehen und wie man sich dann schnell und effektiv in-game entscheidet. Aber bei uns machen wir eigentlich alle Calls. Obwohl es, ja, ist so ein bisschen unterschiedlich. So was Early Game angeht, so Invades und solche Sachen, ist meistens Snoopy und Creepo mit dabei. Creepo, weil er eben als Support ja mehr Ressourcen sozusagen übrig hat, noch den Rest der Map anzugucken. Bewerten, ja, was jetzt eine gute Vorgehensweise wäre, und natürlich logischerweise, weil er jungelt. Dann später in Teamfights reden wir alle durcheinander.
Okay, aber ich hab das ganz toll gesehen, fand ich auch ein prima Beispiel und war auch für alle ersichtlich. Und zwar, wo es oben in dem Teamfight ging auf der Toplane, hat irgendjemand die einzelnen Champions angecallt, auf wen attackiert werden soll. Und das hast du halt jetzt zum Beispiel in der Solo-Queue mal sowieso nicht, ja? Ja. Da schreibt er zwar irgendwann Honk mal Fokus den und den, ob das dann aber so richtig ist oder nicht, weiß man nicht. Aber da hat man es echt prima rausgehört, dass das komplette Team reingeht und du hörst halt irgendeinen rufen, flat, 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 und wirklich alles trischt auf den einen. Und das macht halt dann schon wirklich Sinn, ne?
Ja. Nee, es macht nicht nur Sinn, es ist einfach...
Essentiell.
Ja, essentiell, genau. Es muss einfach sein. Und man gegenüber Teams, die eben diesen Level der Kommunikation verinnerlicht haben, ja, zieht man den kürzeren.
Okay, dann haben wir eigentlich nur noch 3 Community-Fragen offen.
3?
Ja, bei dir ist es noch eine, bei mir sind es 3.
Okay, hast noch ein paar dazu geschrieben. Nee, ich wollte nochmal eben kurz auf die Season 2 nochmal zurückgehen, weil da hat man ja auch immer schön gesehen, dass da nach einem erfolgreichen Teamfight quasi dann so die Ansicht von dem Team selber kam, auch mit den Soundaufnahmen.
Ja.
Also, ich weiß noch, in dem einen Teamfight, da bist du, glaube ich, gerade ganz knapp weggekommen und wurdest dann noch von irgendjemandem gechased und Froggen, der hat da schon so leicht wie ein kleines Mädchen dann gekreischt. Das fand ich sehr großartig. Ja, da konnte man auch sehen, mit was für Emotionen die Leute da bei der Sache sind.
Ja, auf jeden Fall. Gerade Froggen ist ja das Musterbeispiel da, ja. Ich sag mal, in Scrims nicht unbedingt der kommunikativste ist. Also natürlich kommunizieren wir auch in Scrims so, aber so diese Emotionen und diese Aufregung ist auch bei ihm sehr, sehr stark zu spüren in Turnierspielen. Also da ist er meistens extrem viel am Reden und extrem viel am Schreien, fast möchte ich sagen. Aber sehr interessant zu sehen. Aber es ist durchaus effektiv, kann man nicht sagen.
Ja. Wobei, was ich jetzt halt, wenn du die Emotionen so ansprichst auf einem großen Turnier, ich fand das bei den amerikanischen Teams und so, fand ich das immer sehr gut ersichtlich. Bei den Asiaten wusste ich teilweise überhaupt nicht, was sie da eigentlich machen. Weil wenn du da die Teamspeak-Aufnahmen hörst, kommt man gar nicht klar. Freut er sich gerade? Weint er gerade? Oder was macht er? Und da kommt halt gar nichts mehr raus. Und da habe ich auch da gestanden und habe gedacht, nein. Ah ja, nächste Frage. Die Koreaner, auch nochmal für den Championship. Die Koreaner sind es ja eigentlich gewohnt, das Ganze relativ groß und pompös zu gestalten. So große Events.
Ja.
Jetzt war ja die Räumlichkeit an sich, beziehungsweise der Bereich, in dem das Ganze stattfand, behaupte ich jetzt einfach mal für koreanische Verhältnisse doch relativ klein, unüberschaubar. Oder liege ich da falsch?
Beim Finale meinst du jetzt?
Das Finale war ja schön groß, also, aber die Championship selber so.
Achso. Ja, also. Naja, ich kann es jetzt nur mit dem einen koreanischen Turnier vergleichen, auf dem wir gespielt haben, so für die God Legends, was sie sonst mit irgendwie anderen Sportsangelegenheiten machen oder wie groß die Events da sind, weiß ich nicht genau, aber das war jetzt vergleichbar, also ja.
Okay, dann passt das ja. Okay, dann Tex, deine letzte Frage, die du noch da stehen
hast. Du hast mir nicht alles geschickt, ne? Naja, auf jeden Fall, ist Pro-Gaming ein Fulltime-Job oder studierst, arbeitest du noch parallel?
Das mit dem Studieren haben wir ja geklärt.
Ja. Haben wir geklärt, genau.
Das haben wir geklärt.
Schon letztes Semester war es halt kaum noch zu was Sinnvolles nebenher zu machen, weil einfach die lange Zeit, die ich weg war im Ausland und irgendwann ist es halt auch nicht mehr wirklich sinnvoll, dann noch zu versuchen, nebenher irgendwie seine Module durchzudrücken, wo man schon irgendwie nichts mehr mitkriegt. Insofern, ja, ab jetzt ist es auf jeden Fall Fulltime-Job.
Okay. Und durch das Studium hast du natürlich auch für die Zeit danach vorgesorgt?
Ja, gewissermaßen. Also dem sehe ich ganz gelassen entgegen. Ich weiß nicht genau, wie lang sozusagen das noch lukrativ bleibt für mich und fürs Team, League of Legends zu spielen. Ich hoffe, es sind vielleicht 2-3 Jahre, aber ich wirklich beurteilen oder wirklich bewerten ist sehr schwer. Also da kann sehr viel passieren. Ich meine, man hat es ja gesehen in der Vergangenheit, es ist rapide gewachsen und ja, das hätte auch keiner erwartet. Dann kann einfach immer alles passieren und ja, bleibt einfach nur abzuwarten und wenn es dann irgendwann vorbei ist, was es natürlich irgendwann sein wird, denke ich, werden mir genügend Optionen offenstehen.
Ich denke doch.
Ich bin mir nicht sicher, was ich danach mache, um ehrlich zu sein. Also
wirst dann kann sein, dass ich meinen Auftrag
sein, dass ich mein Studium abschließe und einfach normal in der Karriere in den Zweig gehe oder dass ich vielleicht auf dem Weg dahin irgendwie noch Möglichkeiten eröffnen. Jetzt auf E-Sport bezogen. Muss ich mal gucken. Okay. Aber ich bin da ganz unbesorgt.
Ja, dann haben wir das. Und was hatten wir denn noch? Irgendwas hast du noch? Ja, genau. Spielst du noch Games außer League of Legends?
Früher viel, aber seit ich League of Legends spiele, nicht mehr, nein. Gerade professionell, also möchte es auch wirklich nicht, weil, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es lenkt mich eher ab und ich würde lieber quasi meine gesamten Ressourcen in League of Legends stecken, gerade wo eben so viel noch davon abhängt auch.
Okay. Und dann zum Ende von den Community-Fragen noch die Frage aller Fragen. Welche Pizza isst du am liebsten?
Welche Pizza esse ich am liebsten? Ich mag Thunfischpizza.
Sehr gut. Okay. Jetzt, wie sieht es bei dir mit der Zeit aus? Hast du noch welche übrig oder?
Ich bin, ja, ich habe noch Zeit, falls ihr noch was machen wollt.
Sehr gut. Ja, wer jetzt gerade zuhört, dem schwant Übles. Yellow Pete wird es gleich merken. Jetzt kommt die Diskussion aller Diskussionen. Mit der schönen großen Überschrift Elohell.
Ah.
Um das für die Community klarzustellen, für alle Spieler, die im Bereich zwischen 0 und 1700 spielen, was ja quasi eigentlich fast alle tun, wenn man den Zahlen glauben mag. Nach denen nämlich nur 25% aller Spieler überhaupt über 1200 rauskommen. In dem Bereich existiert angeblich die Elohell und es ist angeblich auch unmöglich, diese zu durchdringen. Stimmt natürlich nicht, weil es haben ja Spieler geschafft, unter anderem auch Yellow Pete, den wir jetzt hier im Podcast haben. Ja, ich persönlich behaupte es, die Mauer ist mit Sicherheit nicht undurchdringbar. Aber wir hatten jetzt vorher den schönen Fall, dass wir im Livestream von Creepo noch ein Spiel gesehen haben, von Yellow Pete und Creepo zusammen in der Duo-Queue, wo von Anfang an auch wieder einer einfach AFK war. Den Fall hat man natürlich in den High-Elo-Games vermutlich weniger oft. Hoffe ich doch, weiß ich nicht.
Vermuten wir einfach mal.
Kommt vor, aber selten, ja.
In den Low-Elo-Games ist es ja nahezu so üblich, dass wenn das First Blood abgegeben wird, der erste schreibt GG AFK. Tausende Spiele, die einfach sinnfrei verloren werden, etc. pp. Ja, ist natürlich nicht undurchdringbar. Aber wie stehst jetzt du dazu, Pete, dass du sagst, von deiner Warte aus, die Elohell existiert nicht, weil Punkt, Punkt, Punkt.
Die Elohell ist eher so ein subjektives Phänomen. Also man fühlt sich halt so, als würde man da irgendwie jetzt an eine unsichtbare Wand stoßen und wer hätte sich die Welt gegen einen verschworen und alles arbeitet irgendwie nur gegen einen und man spielt die ganze Zeit gut und trotzdem kommt man irgendwie nicht hoch. Aber die wenigsten machen sich wirklich die Mühe, mal statistisch zu sehen, wie ihre Spiele tatsächlich durch andere beeinflusst werden. Denn wenn man so die Erzählungen hört, dann ist es einfach komplett unmöglich. Also es sei denn, diejenigen, die irgendwie Glück haben, würden sich darüber niemals austauschen. Denn es kann ja eigentlich nicht sein, dass jeder immer nur die schlechten Leute im Team hat. Das geht ja eigentlich nicht. Und wenn man sich überlegt, man hat sich selbst im Team und 4 andere und dann gibt es halt eben noch die 5 anderen im Gegnerteam. Wenn man da jetzt sozusagen eine faule Nuss drin hat, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, oder nicht sehr viel wahrscheinlicher, aber ein bisschen wahrscheinlicher zumindest, dass er im Gegnerteam ist als im eigenen Team. So, das ist so das Standardargument, was AFK und andere Leute angeht, die einfach das Spiel sozusagen im Alleingang verlieren. Solange man eben selbst nicht zu diesen Leuten gehört, sollte es ja wahrscheinlicher sein, dass sie sich im Gegnerteam befinden als im eigenen, wodurch man selbst dann im Grunde einen Vorteil haben sollte. Denn diese Spiele gewinnt man dann ja einfach, ohne irgendwas dafür getan zu haben. Und ja, im Endeffekt, solange man einfach auf seinem Niveau konstant spielt, wird man auch nach einer gewissen Menge an Spielen auf seinem Elo-Level sein. So schmerzhaft sich das vielleicht anhören mag, aber naja, so ist es eben. Also, ich habe da noch kein kein echtes Gegenbeispiel gesehen von jemandem, der wirklich massenhaft besser ist als alle anderen seinen Spielen und trotzdem unmöglich ist, dass er irgendwie aufsteigt. Also was
Also,
und
ja.
man hat es ja auch jetzt mehrfach, also ich sag schon, irgendwie 10, 20 Mal irgendwelche Leute gesehen, die ihren Aufstieg durch die sogenannte Elo Hell dokumentieren und die irgendwie, bis sie, weiß ich nicht, 1900 oder 2000 Elo sind, einfach mal maximal ein, zwei Spiele verlieren. So. Und das sollte einem eigentlich die Augen öffnen.
Gut, da drin sehe ich aber wieder das Problem begründet an diesen Dokumentationen, das sind Top-Spieler. Also aus meiner Sicht jetzt raus sowieso, aber das sind Spitzenspieler. Das heißt, ergo, wenn ich dich jetzt nehme und an den 500 Elo-Account setze, du spielst dich da raus. Keine Frage. Ob das jetzt aber 0815 Silber- oder Goldspieler schafft, sich da ohne weiteres rauszuspielen, ist dann wieder die ganz andere, ne?
Ja,
es ist halt,
ich weiß,
einfach.
Diese statistischen Argumente sind nicht besonders beliebt. Es dauert halt ein bisschen länger, aber technisch gesehen sollte es halt trotzdem funktionieren.
Ja. Also was ich jetzt persönlich aus meiner Erfahrung raus sagen kann, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich habe es vor einigen Wochen geschafft, mich auf 1000 Elo runterzuspielen. Es war gar nicht so arg schwierig, das ging relativ rasant. Ich konnte es dann an den Tagen auch nicht sein lassen. Ich habe quasi, also man muss dazu sagen, es waren Ferien. Es haben mehr Leute gespielt, ne? Also du hast, man merkt es einfach im Normalfall unter der Woche, wenn kein Bundesland Ferien hat und jetzt weiß ich, Frankreich etc. auch nicht, dann spielen einfach schon mal gar nicht so viele Leute, ergo auch nicht so viele Kinder. Ergo, wenn ich nachts um 3 spiele, habe ich eine höhere Chance, vernünftige Menschen anzutreffen, als mittags um 4.
Ja, aber selbst da ist ja wiederum das Argument, ich meine, sie müssen in einem Team sein. Wenn es ein Nachteil ist, diese Leute zu haben, dann ist es auch ein Nachteil für das Gegnerteam, wenn sie im Gegnerteam sind.
Also, richtig. Nee, aber das Problem von mir damals war, ich konnte es noch nicht sein lassen, habe nonstop gespielt und habe mich aber auf Rollen beschränkt, mit denen ich das Spiel zwar beeinflussen kann, aber nicht wirklich carryen kann. Das heißt, ich habe generell auf die Midlane, auf den AD-Carry verzichtet, war oft als Supporter unterwegs oder ja, als Jungler.
Support-Jungler.
Und da ist mir einfach, für mich persönlich ist mir aufgefallen, ich beeinflusse das Spiel einfach zu wenig für diesen Bereich, wo wirklich kein Teamgefüge quasi besteht und jeder nur konfus über die Map asselt.
Ja.
Mir hat es jetzt zum Beispiel schon mal sehr geholfen, auf den AD-Carry zu wechseln. Ich habe mich jetzt binnen kürzester Zeit um 300 Punkte circa hochgespielt.
Echt?
Ja. Was unter anderem auch damit drin begründet, dass ich mich im Normalfall schon bemühe, aber teilweise einfach aussichtslose Situationen entstehen.
Ja, aber was das zeigt, ist, also wenn du vorher Support-Rollen gespielt hast und es nicht geschafft hast und dann auf eine einflussreichere Rolle gewechselt hast und dann aufgestiegen bist, heißt es eigentlich, dass du auf jeden Fall durchschnittlich besser gespielt hast als jene Leute, die du irgendwie bei 1000 Elo getroffen hast.
Richtig.
Denn ja, sonst wäre das nicht passiert.
Ich möchte es für die Community gerade nochmal fixieren. Der Beweis für euch, dass ihr eigentlich wirklich besser seid als der Bereich, in dem ihr aktuell spielt, ist nicht unbedingt der, dass ihr in dem Spiel am wenigsten gestorben seid, sondern eher der, dass ihr konstant in nahezu jedem Spiel deutlich überlegenen Farm habt, eine deutlich überlegene KPD habt, also ein Verhältnis zwischen den Toten und den getöteten Spielern, dass ihr da wirklich durchgängig deutlich dominiert. Und dann ist es eigentlich auch irgendwo ein Zeichen, denke ich, dass ihr da nicht hingehört. Wobei man jetzt auch sagen muss, irgendwann ist natürlich Schluss, was bei mir wahrscheinlich so Ende Silber, Anfang Gold sein wird. Da wird es dann einfach aufhören, da komme ich nicht drüber raus.
Also, was für mir ganz stark das Beispiel ist, also ich war kurz vor 1,5 Elo und dann habe ich, glaube ich, also ich bin da auch ziemlich rasant hochgegangen, ohne jetzt großartig so zu verlieren, wie das halt die ganzen Doku-Spieler gemacht haben. Und so kurz vor 1,5 Elo, dann habe ich nur noch verloren. Also jedes Game irgendeinen Troller dabei gehabt, jemanden, der AFK war, oder wenn du einfach selber deine Lane gewinnst und dann siehst du, okay, Mitte und Top-Lane, die haben zusammen so viele Kills wie das gegnerische, also nicht mal so viele Kills zusammen, wie das gegnerische Team irgendwie an Deaths hat. Ich glaube, die Aussage hat keinen Sinn ergeben.
Nein, aber auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst.
Ja, also das Top-Lane und Mid-Lane zusammen irgendwie schon ja genau, nicht mal so viel Kills haben wie du auf der Botlane. So, oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall. Und dann bin ich halt von fast 1,5 Elo rasant auf 1250 wieder gedroppt. Und jetzt habe ich es halt wieder in den letzten Tagen geschafft, mich wieder irgendwie auf 1350 hochzuspielen. Und da merkt man dann einfach mal auch, was das da für eine Achterbahnfahrt einfach sein kann. Ja, und das ist doch schon... Es hängt halt auch schon teilweise mit an den Leuten zusammen. Also wenn ich da schon lese in der Champion Select Me mit or Troll, dann weiß ich nicht, dann hau ich nur noch den Kopf Wein gegen die Wand.
Ja, es gibt schon große Schwankungen. Also man ist es, das Witzige ist, die Leute sind dann so fixiert darauf, dass sie jetzt schon mal auf diesem Elo waren und demnach rechtmäßig dahin gehören und dann sind sie gedroppt und das war irgendwie allen anderen Leuten verschuldet. Es gibt halt immer Schwankungen in beide Richtungen und wenn du dann manchmal hast du halt eine Pechsträhne und dann verlierst du ein paar Spiele und dann hast du wieder eine Glückssträhne und gewinnst ein paar Spiele, aber im Endeffekt wirst du immer eher so da um den Bereich rumdümpeln, wo du sozusagen von der Performance angesiedelt ist.
Ja. Also ich sage jetzt auch nicht, dass ich nicht ein Game verliere, dass es immer die Schuld der anderen ist. Also ich sage mal, jeder hat ein schlechtes Spiel. Ich flame eigentlich jetzt auch nicht jemanden, der dann da irgendwie mal verkackt, aber ja, also jeder hat mal ein schlechtes Spiel und jeder hat auch mal ein gutes Spiel. Nur irgendwie, ich weiß nicht, wenn es dann drei Wochen lang hintereinander nur noch schlechte Spiele gibt, obwohl ich aber meine Lane deutlich gewonnen habe und alles, so, da muss ich mich doch fragen, so, what the fuck?
Ja, also ich glaube persönlich immer noch, dass viel, viel mehr Solo-Queue-Spiele dadurch verloren werden oder negativ dadurch beeinflusst werden, dass die Leute einfach miteinander nicht vernünftig umgehen können und nicht vernünftig klarkommen, als dadurch, dass die Leute tatsächlich schlecht spielen. Einfach dieser psychologische Aspekt ist unglaublich, unglaublich einflussreich und ja, kann Spiele komplett zerstören. Und je besser man selbst sozusagen mit solchen Situationen umgehen kann, in denen man frustriert ist oder in denen man, was weiß ich, auf Leute trifft, die mit denen man sich einfach überhaupt nicht verständigen kann, desto besser werden einfach auch die eigenen Chancen, hier zu gewinnen.
Also, ja. Wicked hat da mal ganz, ganz gut geschrieben, so, wenn das gegnerische Team anfängt, im Allgemeinchat zu flamen oder das eigene, dann ist eigentlich schon verloren, weil wer chattet, der kann nicht spielen.
Ja.
Und das doch, passiert halt, ja, das passiert auf der Low Elo halt, ne, wie vorhin gesagt, also wenn beim First Blood, was dann abgegeben wurde, die Typen nicht gleich AFK gehen oder Rage quitten, dann flamen sie das ganze Spiel über. Und dann flamen sie natürlich auch nicht im Team-Chat und diskutieren mit den anderen, nein, sie flamen im Allgemein-Chat, so dass das andere Team am besten noch sagt, ja, da hast du vollkommen recht, der ist total kacke.
Ja, um sich noch irgendwie... Das sieht man ganz oft, dass sie versuchen, so vor dem anderen Team zu profilieren, so darzustellen, dass es ja jetzt nicht ihr Fehler ist und dass das möglichst bitte alle Leute in diesem Spiel jetzt anerkennen.
Also ganz interessant. Super sinnvolle Dinge. Ganz viele Profispieler sagen, dass man die Solo-Queue durch eine positive Einstellung und durch das Lob der Mitspieler etc. massiv verbessern kann.
Ja, das ist definitiv der Fall.
Ja, interessant wird es, wenn das Leute tun, die da eigentlich gar nicht so sind.
Ja.
Zum Beispiel neulich ein Skarner, der mich erst in den Himmel lobt und auf Gottes Thron setzt. Und als ich ihn dann nicht beim Chasen bei 1-on-4 geholfen habe und er einsam verreckt ist, mich gleich aufs Übelste beschimpft. Das ist dann halt echt der Wahnsinn. Nee, aber gibt's da generelle Tipps, wie man... Also nicht, wie man sein Gameplay verbessern kann, das stimmt ja nicht. Aber wie man außer jetzt der positiven Teamstimmung das Ganze noch ein bisschen beeinflussen kann. Zum Beispiel, es lässt sich ja gerade im Low-Elo-Bereich, lässt sich auch durchaus ein 4-on-5 gewinnen. Ist eigentlich machbar.
Also wenn man, der Rest, was jetzt nicht Einstellungssache ist, es hängt halt immer davon ab, wie gut man selbst spielt, wie man sich sozusagen selbst im Gameplay verbessert und welche... wie gut man Einfluss nimmt auf das Team. Man kann ja auf verschiedene Arten und Weisen Einfluss nehmen. Vielleicht motiviert man die einfach nur dadurch, dass man, weiß ich nicht, sie lobt oder sonst was. Aber man kann ja auch das Team gezielt leiten zu Dingen, die man denkt, dass sie sinnvoll sind zu tun, wenn sie dann auf einen hören. Sowas wie, ja, lass uns mal hier Level 1 invaden, wir haben super viel CC oder solche Sachen. Wenn man eben weiß, was zu tun ist und das Team so einigermaßen auf einen hört, kann man sehr, sehr viel bewegen auch. Oder, weiß ich nicht, Mid-Late-Game dass man jetzt irgendwie ein Pinkwort hat für den Baron und da um die Ecke wartet, bis sie kommen und dann Teamfight anfängt aus einer guten Position oder so. Solche Sachen, die jetzt auch nicht unbedingt nur vom eigenen Gameplay abhängen, können auch sehr entscheidend sein. Allerdings bedingen die schon, dass das Team zumindest zu einem gewissen Maß auf einen hört. In dem Aspekt haben auch Top-Spieler, abgesehen natürlich von ihrer eigenen Fähigkeit, sozusagen das Spiel zu spielen, auch einen großen Vorteil, denn wenn ich, weiß ich nicht, mit meinem Account halt irgendwie in Low-Elo-Spiel kommen würde, dann würden die Leute wahrscheinlich eher auf mich hören als auf irgendjemand anders.
Natürlich.
Und,
klar.
Da hat man einen kleinen Vorteil. Aber gerade wenn man sozusagen selbst gut dabei ist, vielleicht ein paar Kills hat oder sonst was ja offensichtlich eine häufige Situation gewesen ist für Leute, dass sie irgendwie sagen, ja, auf meiner Lane lief's gut, aber dann war irgendwie, habe ich das Spiel trotzdem verloren. In der Situation ist es ja meistens doch so, dass die Leute, wenn man das dann irgendwie höflich überbringt, auch auf einen hören, weil sie irgendwie merken, ja, der hat die Hosen an und der hat irgendwie jetzt...
Er weiß, was er tut.
Er weiß, was er tut, genau, und wenn wir auf den hören, dann wird's vielleicht was so. Ja, wenn man da eben genug Erfahrung hat und dann auch tatsächlich sozusagen das Richtige ankündigt oder einen guten Call macht, dann kann das auch noch sehr positiv quasi das Spiel beeinflussen.
Ja, jetzt weiß ich nicht, ihr spielt ja auch noch relativ viel Solo-Queue nebenher?
Ja, durchaus.
Ja. Jetzt ist ja in League of Legends speziell, also alle Kinder, die früher Counter-Strike gespielt haben, sind jetzt 16 geworden und spielen League of Legends. Flame dort weiter. Ist so meine persönliche Meinung.
Wenn sie nicht gerade War Z spielen, ne?
Ja, jetzt ist ja in League of Legends grundsätzlich sowieso jeder der Beste, ja?
Und ja, das
eigentlich
stimmt.
Müssen ja alle anderen dankbar sein, dass sie mit einem spielen dürfen.
Ja.
Und erfahrungsgemäß ist es auch so, je weiter der Elo-Wert steigt, desto
größer wird das Ego.
Desto am bestesten werden sie. jetzt begegnet dir der Fall öfters, dass du Spieler antriffst, die, was weiß ich, den gleichen, logisch, klar haben die den gleichen Elo-Bereich, wenn ihr im Solo-Queue spielt, macht Sinn, und die dann sagen, was weiß ich, fuck you, Pete, du bist auch nicht besser als ich.
Ja, das passiert. Ja, also da ist man nicht vorgefeit, dass gerade wenn man ein schlechtes Spiel hat, so das passiert jedem einfach, dass sie irgendwie dann anfangen groß rumzuflamen, so das ist jetzt nichts, was irgendwie exklusiv auf unbekannte Spieler zutrifft, sondern
ja. Also da herrscht dann auch kein Respekt von Leistung.
Nö, nicht unbedingt. Also ich meine, warum? Also ich finde es generell natürlich nicht nett, wenn man so mit Leuten umgeht, aber da jetzt einen großen Unterschied zu machen zwischen dem, den man jetzt irgendwie in irgendwelchen Turnieren gesehen hat und dem, den man noch nie vorher gehört hat, fände ich ehrlich gesagt auch komisch. Also ist dann zumindest konsistent, auch wenn es halt konsistent dämlich ist.
Wenn ich einmal doof bin, kann ich auch immer doof sein.
Ja, genau.
Ja. Okay.
Man müsste Konstante finden.
Ja, allgemein die deutsche LoL-Szene, also ich denke mal, das Elo-Hell-Thema können wir mehr oder minder abhaken.
Ja.
Allgemein ist es ja so, dass die deutsche League of Legends-Szene eigentlich, ja, sehr wenig bis gar nicht existiert. Jetzt meldet sich natürlich doch mein IRC, aber egal, das ignoriere ich jetzt einfach. Woran denkst du, liegt es mit? Ist halt einfach der Fokus woanders draufgelegt oder haben wir zu wenig deutsche Profis? Wo ist da der Haken? Oder ist da einfach halt vielleicht auch ein Faktor mit, dass die Profis, die aus Deutschland kommen, das sind ja auch einige, die ein bisschen bekannter sind, dass die einfach zu inaktiv und zu passiv sind?
Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern da irgendwie so hinterherhinkt mit der LoL-Szene. Es gibt ja schon einige deutsche professionelle Spieler, also wenn man das mit anderen Nationen vergleicht, weiß ich nicht, also aus Frankreich kam eine Menge in der Vergangenheit, aber ansonsten gibt es ja jetzt auch nicht so die Starländer und
nee.
Deutschland, wen haben wir jetzt? Ja, Forellner zum Beispiel. Die Elo der Welt und so.
Ja.
Und also wie gesagt, ich war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass das irgendwie jetzt
das
ein Problemzustand
ist,
hier wäre oder nicht.
Also was heißt Problemzustand? Also es ist jetzt nicht so, dass wir kurz vor der Apokalypse stehen. Es ist nur einfach so, es gibt ein paar Seiten, die schreiben News drüber. Und das war's eigentlich. Das Ganze drumrum, jetzt Guide-Seiten wie, keine Ahnung, Mobafire ist jetzt nicht so das Beispiel, das ich eigentlich nennen wollte, weil irgendwie mag ich die nicht.
Solo
Aus
mit.
unerklärlichen Umständen. Ja, keine Ahnung,
Ja,
also
so
so.
andere Community-Seiten auf
Ja, also,
Deutsch, meinst du?
dass halt wirklich auch viel, was Community-Arbeit geleistet wird oder so, das gibt es eigentlich gar nicht. Jetzt gerade auch
Ja.
im Podcast-Bereich sind wir, glaube ich, die einzigen.
Ja. Ich kenne keinen
Ja.
deutschen LOL-Podcast.
Das, tja, bin ich überfragt. Ich weiß nicht, warum sich da keiner mit auftut. Vielleicht wollen alle irgendwie das internationale Publikum lieber haben und dann im Zweifelsfall entscheiden sie sich dann halt doch lieber für irgendwas Englisches. Einfach um mehr potenzielle Leute zu haben, die sich das angucken, aber ja.
Naja, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, so in Deutschland gibt's nichts und ja, ich meine, wir machen es ja jetzt gerade gut vor. Wir bauen uns ja jetzt hier auch langsam auf mit einem Guide-Bereich und allem.
Was,
So.
ich weiß nicht so recht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt.
Okay.
Es ist schade. Ich meine, ja, so nationale Communities sind immer was Gutes, weil dann auch Leute, die eben vielleicht nicht so bewandt sind mit der englischen Sprache oder sich sonst mit anderen, auf anderen Seiten sich nicht zurechtfinden, irgendwie teilnehmen können. Aber ja, braucht halt immer die Leute, die sich irgendwie dafür engagieren.
Richtig. Okay, ja, was liegt dir League of Legends technisch noch am Herzen? Oder möchtest du uns noch irgendwas Besonderes sagen?
Tja, also danke für das Interview.
Eigentlich müssten wir uns da bedanken, ja.
Ja.
schöne Grüße an alle Fans, die das hören. Und ja, das wäre es dann auch von mir gewesen.
Okay, Text, du hast auch nichts mehr offen?
Nein, ich habe auch nichts mehr offen. Ich
Nein?
könnte mich an dieser Stelle auch schon mal verabschieden. Und mich natürlich bei Yellow Pete für das Interview bedanken.
Okay, ja, dann danken wir natürlich vom kompletten Just Network aus Yellow Pete dafür, dass er sich die Zeit genommen hat und uns hier im Podcast ein Weilchen begleitet hat. Und natürlich auch Rede und Antwort gestanden ist. Und gestanden hat. Und hoffen natürlich darauf, dass wir gerade im LOL-Bereich einiges ausbauen können, einiges machen können. Ja, ich hoffe ja, dass wir irgendwann in Zukunft auch mal über ein Showmatch oder sowas diskutieren können. Also jetzt nicht explizit mit CLG EU, wäre natürlich auch schön, aber jetzt im Allgemeinen einfach, dass man da ein bisschen Bewegung reinbringt in die Szene. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Mein Name ist Eidechse, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
I was built for you, I offer you support. But when the battle's over, our friendship falls short. I see you watching me with hate. Being outcast is my fate. I live serve, I do my task.